Na Logo, der Logo-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Na Logo, dem Podcast von Logo Jugendmanagement. Hier berichten wir regelmäßig über Themen, die für junge Menschen relevant sind. Mein Name ist Sam und im Mai beschäftigen wir uns mit dem Thema Fortgehen und Feiern, das ja glücklicherweise wieder möglich ist für alle möglichen Menschen. Und natürlich gibt es beim Fortgehen und Feiern auch Risiken und Gefahren, auf die wir auch hinweisen wollen und über die wir informieren wollen. Heute zu Gast habe ich Klaus Xander von Vivid und wir werden heute gemeinsam über das Thema K.O.-Tropfen sprechen. Hallo Klaus und danke, dass du heute da bist.
Hallo.
Möchtest du uns kurz erzählen, was ihr so macht bei Vivid?
Ja, hallo Klaus. Ich komme oder beziehungsweise arbeite bei Vivid, Fachstelle für Suchtprävention. Was machen wir? Wir machen Präventionsarbeit hinsichtlich Substanzen, Verhaltenssüchte in Schulen. Wir haben Lebenskompetenzprogramme. Wir haben ganz niederschwellige Programme wie Choice. Da geht es um Gefühle erkennen, Gefühle wahrnehmen. Das ist ein relativ breites Spektrum, wo wir arbeiten. Aber wichtig, wir sind in der Prävention angesiedelt und nicht in der Suchtberatung. Da ist ein großer Unterschied.
Nun hat Logo in Kooperation mit Land Steiermark die K.O.-Tropfen-Kampagne gestartet und umgesetzt, wo in der Nachgastronomie im ganzen Bundesland so Bierdeckel ausgeteilt wurden, um darauf aufmerksam zu machen, dass K.O.-Tropfen ein Thema sind beim Fortgehen und auch eine Gefahr darstellen für nicht nur junge Menschen, aber auch natürlich für junge Menschen in der Nachtgastronomie. Wie real ist jetzt die Gefahr wirklich? Wie würdest du das einschätzen?
Also ich sage, die Gefahr ist real, sie ist immer da und die Kriminalstatistik, es gibt sehr wenig Statistik da, ist auch klar, weil es eine große Dunkelziffer gibt und die verzeichnet im Sommer immer einen Anstieg von Delikten hinsichtlich K.O.-Tropfen und ebbt dann ab. Und ich nehme an, das ist nur eine Wahrnehmung, dass jetzt dann nach dem Lockdown wieder sehr viele junge Menschen, junge Erwachsene rausgehen, feiern gehen und dass da sehr viele Täter unterwegs sind, um dann wieder zuschlagen zu können.
Was könnte ein Beweggrund sein, so etwas zu machen überhaupt?
Also im Täterprofil geht es einfach darum, dass sie Frauen gefügig machen wollen, beziehungsweise auch auszurauben. Es sind aber nicht nur Frauen, sondern es sind auch junge Männer, die davon betroffen sind. Aber es geht hauptsächlich darum, gefügig zu machen, willenslos zu machen. Das ist der Hauptgrund.
Und wie macht sich das bei einem selbst bemerkbar? Wie ist die Wirkung von dieser Substanz?
Also K.O.-Tropfen ist ja ein Sammelbegriff. Da gibt es ja mehrere Synonyme, aber da kommen wir, glaube ich, später noch sprechen dann drauf. Es ist so, es ist ähnlich einem Alkoholrausch. Ähnlich. Das heißt, du hast ein bisschen einen Schwindel drinnen, du kannst da ein bisschen schlecht werden, dann Wahrnehmungsschwierigkeiten hast, beziehungsweise du kommst in so einen Dämmerzustand, du fühlst dich wie so in Watte gepackt, dann die Willenlosigkeit ist vorhanden und in weiterer Folge ist dann auch, je höher die Dosierung ist, die Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt. Es kann dann auch zu einer Überdosierung kommen und zu einer Amnesie kommen. Ähnlich am Alkoholrausch. Aber es ist sehr stark von der Dosis abhängig. Und die Dosisgrenze ist da sehr gering. Also zu viel, zu wenig. Darum ist es eine Substanz, die wir stufen sehr als relativ gefährlich ein.
Und man kann vermutlich davon ausgehen, dass der Täter jetzt nicht genau weiß, wie viel Dosierung notwendig ist, oder?
Das würde ich jetzt nicht sagen, weil die Täter möglicherweise genau was beabsichtigen damit und genau das Wirkungsspektrum kennen. Weil das Wirkungsspektrum, ist es zu gering, ist die Willenlosigkeit noch nicht da. Ist sie zu hoch, kann es zur Amnese führen, nicht? Das heißt, ich glaube, dass sie genau wissen, wie hoch die Dosierung sein muss.
Und wie lange dauert es circa, von dem Zeitpunkt, an dem ich mit der Substanz in Kontakt komme, zur Wirkung, zur Entfaltung der Wirkung?
Ja, das geht schneller wie beim Alkohol. Alkohol haben wir so circa 3/4 Stunde, bis wir die volle Wirkung haben. Bei den K.O.-Tropfen sind wir bei 10 bis 20 Minuten, wo die volle Wirkung einsetzt, und sie hält circa 2 bis 4 Stunden an, die Wirkung.
Mhm. Ich stelle es mir total schwierig vor, wenn ich jetzt eh schon am Feiern bin und vielleicht ein paar Glaserl trinke und eh schon rauschig bin oder vielleicht an der Grenze zum zu rauschig sein, das dann überhaupt zu bemerken, ob das jetzt K.O.-Tropfen sind oder nicht.
Ja, richtig. Das ist ein großes Problem. Darum gibt es auch keine Zahlen dazu oder ganz unverlässliche Zahlen, weil die meisten kennen den Unterschied dann nicht. Ist es jetzt der Alkoholrausch oder ist da zusätzlich was beigemengt worden? Und dadurch, dass du auch einen Gedächtnisverlust, Erinnerungsverlust hast, ist es auch für die Opfer sehr schwer, im Nachhinein dann irgendwas zu bewirken. Ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, viele schämen sich natürlich dann und deswegen kommt es auch zu geringeren Anzeige.
Und vielleicht auch die Angst, ob einem jetzt jemand glaubt oder nicht, dass es jetzt so war.
Absolut, ja, richtig, ja.
Das Argument so, ja, du hast wahrscheinlich zu viel getrunken.
Genau, du hast einfach nur zu viel getrunken, und weil die Nachweisbarkeit ist circa 6 Stunden im Blut und an die 12 Stunden, ja, 12 Stunden im Urin nämlich drinnen. Und es denkt ja keiner, wenn man jetzt einen Rausch hat, boah, ich friere jetzt mein Urin ein. Wer macht denn sowas nicht? Und deswegen ist die Nachweisbarkeit auch nicht da, nicht? Aber es wäre ein Tipp, nicht? Wenn man das Gefühl hat, nur das Gefühl hat jetzt da, man hat zusätzlich zum Alkohol K.O.-Tropfen drinnen gekriegt, ist erstmal ganz wichtig, zur Polizei zu gehen, aufmerksam auf sich zu machen und so weiter und so fort, so Safer-Use-Maßnahmen und unter anderem auch, auch so blöd es klingt, einfach sein Urin einfrieren, weil dann ist es wirklich nachweisbar.
Und gibt es Menschen, die das machen? Hast du von dem schon mal gehört?
Dass ich persönlich habe das noch nie gehört. Ne? Aber darum, ich gebe es einfach einmal weiter.
Ja. Und generell noch mehr Tipps für die Situation, wenn ich merke, es stimmt irgendetwas nicht, oder wenn ich das Gefühl habe, es könnten K.O.-Tropfen sein, was kann ich noch tun?
Also wichtig ist einmal, der Täterkreis kann sehr groß sein. Es gibt so vermeintliche Freunde. Es kann jeder an das reingeben ins Getränk. Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn man in ein Lokal geht, wenn man auf ein Festival geht, sein Getränk sollte man nie aus den Augen lassen. Wenn man aufs Klo geht, hat man eine gute Freundin mit oder seinen Freund mit und dann sagt man, du bitte aufpassen, ich bin jetzt da kurz weg. Das zweite ist, wenn man was bestellt, was Offenes bestellt, dann sollte man auch beobachten den Weg zu einem hin. Vom Runterlassen, vom Bier zum Beispiel oder vom Mixen von einem Cocktail, bis es dann bei ihm ist. Den Weg kann man ja verfolgen, nicht? Einladungen würde er nicht annehmen, also Einladung für ein Getränk nicht annehmen. Und in weiterer Folge, jetzt gehen wir ein bisschen weiter von den vom Lokal weg, bei Blind Dates. Wenn man ein Blind Date vereinbart, nicht irgendwo, wo man allein ist, sondern an öffentlichen Plätzen, wo Leute herum sind und möglicherweise auch noch einer Freundin sagen, du, ich habe und den Zeitpunkt jetzt ein Blind Date, vielleicht kannst du die irgendwie in der Nähe da aufhalten, beziehungsweise ich melde mich einfach nach 1 Stunde, 2 Stunden eben wieder. Und wenn ich mich nicht melde, so und so ist dann fortzugehen. Das ist so ein Sicherheitsaspekt dahinter. Wichtig ist auch, wenn man, das ist auch schwer, nicht? Also den Einfluss von K.O.-Tropfen, ähnliche Wirkung wie Alkohol, hat man auch ähnliche Verhaltensweisen wie beim Rausch. Das ist oft schwer zu unterscheiden. Aber generell auch beim Alkoholrausch, wenn man merkt, das ist eine Person so betrunken, dass sie nochmal torkelt, beziehungsweise sie nicht mehr klar ausdrücken kann, ist man auch selber verpflichtet, dann was zu tun. Dann ist es ja wurscht, ob das jetzt der K.O.-Tropfen sind oder ein anderer Rausch jetzt da ist. Wenn man merkt, der Person geht's nicht gut, dann schreitet man einfach ein. Man holt Hilfe beim Barpersonal, möglicherweise, wenn was Gefahrenverzug ist, holt man die Rettung, das macht man ja so und so. Und auf diese simplen Sachen zu achten, ist, glaube ich, schon einmal ein guter Schritt.
Ja, das möchte ich auch jetzt nochmal ganz konkret betonen, dass es generell, wenn man merkt, im Club neben einem geht es einer Person nicht so gut, dass man nicht nur dasteht und nichts tut, sondern dass wir alle die Verantwortung eigentlich haben, den Menschen neben uns zu helfen auch. Und so ist es auch bei den K.O.-Tropfen. Und wo würdest du sagen, sind die K.O.-Tropfen am meisten verbreitet? Kann man da sagen, es gibt eine Szene oder gibt es da ein Musikgenre oder irgendwie bestimmte Clubs, wo das öfter vorkommt? Gibt es dazu irgendwelche Tendenzen?
Also ich hätte keine Studien drüber gesehen, weil wir beziehen uns immer auf Studien, nicht? Aber ich sage, wenn ich mir das Spektrum anschaue, dann ist es immer und überall möglich. Außer es gibt ja bei den K.O.-Tropfen jetzt nicht nur diese Kriminaldelikte, sondern es gibt ja auch Leute, die K.O.-Tropfen als berauschendes Mittel nehmen. Und da hätte er sie eingestuft unter die Psychonauten. Das ist ein Begriff, die sind Menschen, die Substanzen ganz bewusst konsumieren, um sich in andere Bewusstseinszustände zu beamen, und die aber sehr genau schauen auf dieses Setting herum, dass alles passt. Das heißt, es passt die Musik, das passt die Freunde. Da ist zum Beispiel Reflecting, kommt bei denen ganz gut zu tragen. Vielleicht geht dann nachher noch ein, was das ist. Und die schauen jetzt wirklich, dass die Dosierung genau eingehalten wird, und schweben dann in diesen Rauschzustand dahin und dann das auch reflektieren, wie ist es ihnen gegangen und nicht. Also in diesem Bereich ist in niedriger Dosierung bei diesen K.O.-Tropfen oder GBA oder GHB, wie man es auch nennt, sage ich, ist da das Genre drinnen. Aber ich kann nicht sagen, dass es jetzt auf einem Rockfestival nicht ist, weil nur Alkohol ist, oder in einer Techno-Szene, wo MDMAs genommen werden, dass da jetzt der K.O.-Tropfen kommen wird. Das kann man nie sagen. Das heißt, das ist immer und überall alltäglich.
Würdest du sagen, Flaschengetränke sind sicherer als offene Glasgetränke? Wie kann man das vielleicht?
Hätte ich schon gesagt, ja. Aber wie willst du einen Cocktail in einer Flasche servieren? Weil das kommt ja auch noch dazu, gell? Also sie schmecken ja ein bisschen so seifig. Und sie werden ja hauptsächlich Mädels verabreicht. Und Mädels trinken nicht so wirklich ein Bier oder so, sondern eher so diese süßen Mixgetränke. Und da merkt man das natürlich überhaupt nicht drinnen, gell, in diesen süßen Mixgetränken. Und die sind immer offen.
Also zu den Eigenschaften von K.O.-Tropfen, wie werden sie noch genannt? Was Konsistenz, Farbe, könntest du das nochmal kurz zusammenfassen?
Ja, fasse ich zusammen. Also die Farbe, sie sind farblos und ist eine klare Flüssigkeit. Ja. Und sie schmecken ein bisschen seifig. Und das eben in Zusammenhang mit irgendwelchen alkoholischen Getränken merkt man das nämlich nicht mehr. Es gibt dann Synonyme. Das ist GHB, heißt es in Szene Ausdruck GBL. Liquid Ecstasy ist vielleicht da eher bekannt. Hat jetzt absolut nichts mit Ecstasy zu tun. Komplett was anderes, nicht? Und dann haben wir eben die K.O.-Tropfen da. Es ist so, dass zum Beispiel GBL ist relativ leicht rauszufiltern, weil sie sind GBL ist im Nagellack drinnen. GBL ist auch in so Reiniger drinnen. Das heißt, wenn wer gefinkelt ist, ein bisschen ein Chemieverständnis hat, kann er es da sehr leicht rausfiltern. Es ist jetzt der Wurscht, ob das GHB, GBL oder Liquid Ecstasy ist, die Wirkung ist immer die gleiche. Die chemische Struktur ist ein bisschen anders, interessiert einen nicht, weil es geht um die Wirkung und die ist immer gleich bei allen Dingen. Generell ist es so, dass eben wie jegliche psychoaktive Substanz aufs Gehirn wirkt, und bei diesen K.O.-Tropfen bewirkt so, dass es das Gehirn einfach runterfährt. Das heißt, es ist eher ein Downer. Das heißt, nicht wie Kokain oder so, das ist, was die pusht, sondern K.O.-Tropfen sind eher Downer. Alkohol ist auch eher ein Downer. Verlangsamt die Aktivität im Gehirn.
Was könnten die Nachwirkungen davon sein?
Okay, wie geht's an am nächsten Tag? Am nächsten Tag geht's an, es ist nicht, du hast nicht so einen Hangover wie beim Alkohol. Das nicht. Du merkst schon, dass du ein bisschen so Kopfweh möglicherweise hast, dass da ein bisschen übel ist. Aber es ist nicht so wie nach einem vollen Alkoholrausch. Es ist geringer. Deswegen verwenden es auch sehr viele Psychonauten, ähnlich dem Alkohol, um so eine ähnliche Rauschwirkung zu haben.
Mhm. Und bei diesen Psychonauten, was du erwähnt hast, welche Altersgruppe ist da, oder kann man da irgendwie das eingrenzen, das Publikum, das
Also da hätte ich gesagt, das sind junge Menschen und junge Erwachsene. Im Alter, die sie jetzt da aktiv nehmen, eher nicht. Also jetzt ist gemeint so bis 30 herum. Es sagt sich ja generell auch bei dem Substanzkonsum, gell, dass das in der Jugend relativ hoch oben ist, dann bis zum jungen Erwachsenenalter, Studenten, Studentinnen und dann im Alter dann einfach auch abflacht wieder. Mhm. Außer beim Alkohol, das ist anders. Alkohol ist es genau umgekehrt. Da haben wir die Gruppe, die am risikofreudigsten konsumiert ist, sind die 50-Jährigen.
Du hast vorher gesprochen über den Begriff Reflecting. Könntest du kurz noch darauf eingehen und das erklären, was das überhaupt ist?
Also der Begriff Reflecting kommt eigentlich aus dem Sportbereich. Aber man kann ihn sehr gut auch auf den Substanzkonsum umlegen. Wichtig ist eins, wenn man sich in einen Rauschzustand begibt, dann sollte man das bewusst aktiv machen. Ein Rausch sollte nicht passieren. Einen Rauschzustand jetzt da aktiv herbei, also aktiv zu planen, sage ich, erfordert erstens einmal, dass ich mir Gedanken mache über die Substanz. Wie wirkt die Substanz? Welche Dosis brauche ich? Wie ist das Setting? Das heißt, ist es dazu geeignet, bei einer Techno-Veranstaltung zu nehmen? Oder ist es geeignet, sich einfach zurückzuziehen in einem gemütlichen Raum mit einer guten Musik? Das hängt von der Substanz ab. Das heißt, ich brauche mal eine Substanzinformation. Da muss ich mich mal erkundigen. Erkundigen heißt auch, über die Dosis genau Bescheid zu wissen. Das passiert alles im Vorfeld. In weiterer Folge geht es dann weiter, dass man sagt, okay, man probiert das jetzt da und sucht, macht es aber nicht allein, sondern macht es dann mit Freunden oder Freundinnen. Und ganz wichtig ist, dass die das in einer geringeren Dosis beziehungsweise gar nicht konsumieren. Das heißt, im Rauschzustand, wo du ja nicht mehr genau weißt, was du tust, sollten eine Gruppe oder, ja, sagen wir eine Gruppe von Personen auf die aufpassen, falls das schlecht geht. Falls das schlecht geht, heißt auch, Notruf wählen, bitte immer den Notruf wählen, gell? Das ist ganz was Wesentliches. Und schauen, dass du dann safe aus dem Ganzen wieder rauskommst. Ich muss mich noch, auch wenn ich das jetzt alles abgeschlossen habe, das heißt die Substanzinformation, der Raum passt, beziehungsweise das Setting passt, dann muss ich mich nochmal in mir hineingehen und schauen, das nennt man Break, ob ich das will oder nicht. Weil es kann ja sein, dass ich heute schlecht drauf bin, ich irgendwelche Bedenken habe, dann macht man es nicht. Wenn man Bedenken hat, dann macht man es einfach nicht, weil dann geht es wahrscheinlich daneben. Ich muss es wirklich wollen, ich muss mich gut fühlen, dann kann ich das machen. Dann führe ich das Ganze durch, passt. Und im Nachhinein ist ganz was Wesentliches, wie ist mir gegangen? Das Reflektieren im nüchternen Zustand. Weil wenn ich das dann reflektiere und das dann wieder in meinen Alltag einbaue, dann kann ich es, wenn ich es möglicherweise wieder einmal mache, dann verbessern und sagen, aha, das ist doch schlecht gelaufen, das war nicht ganz gut und kann das dann verbessern. Weil Rausch soll ja ein positives Erlebnis sein und kein negatives Erlebnis. Das kann man aber auch bei, nicht nur für illegale Substanzen anwenden, sondern auch für legale. Beim Alkohol spielt das auch eine große Rolle.
Ich wollte gerade sagen, dass das wahrscheinlich auf alle Substanzen immer umlegbar ist.
Genau, absolut. Also, alle psychoaktiven Substanzen.
Feiern nur, wenn es etwas zum Feiern gibt und nicht, wenn man...
Genau, lässig war noch ein Motto oder sowas, nicht? Das war natürlich super. Bei einem Fest, da ist eine Festgestaltung ganz wichtig, nicht? Ein Motto vielleicht... Wir haben das bei der Ausbildung dann auch gehabt, dass wir so eine Schwelle gehabt haben, quasi will ich jetzt wirklich eintreten dort oder nicht, sonst gehe ich raus, nicht, interessiert mich nicht heute. Mhm. Kann ja sein, nicht?
Und nochmal zurück zu den K.O.-Tropfen. Ich habe gehört und gelesen von verschiedenen Gadgets, die einem irgendwie anzeigen, dass K.O.-Tropfen im Getränk sind. Da hört man von Armbändern oder Nageljacken. Was sagst du dazu?
Ich würde mich auf das auf gar keinen Fall verlassen. Sicher nicht, gell? Also um jetzt sicher zu gehen, dass nichts passiert, sollte eher diese Sicherheitsmaßnahme verwenden, schauen, dass das Getränk jetzt, wie das Getränk zu mir kommt, nicht aus den Augen lassen, ist die sichere Variante, als wie auf Armbändern. Nagellack funktioniert so und so nicht. Teilweise funktionieren Armbänder, ich würde mich aber auf das nicht verlassen. Ich würde immer schauen, mein Getränk nicht aus den Augen lassen, und wichtig ist auch, dass meine Freunde herum wirkliche Freunde sind und auf mich aufpassen, falls dann wirklich das passiert. Ich meine, man muss halt eins auch sagen, gell? Ich meine, ich finde es ja schlimm, nicht, dass ich aufpassen muss, wenn ich weggehe, dass mir nichts passiert. Gell? Im Endeffekt liegt die Schuld immer beim Täter. Das sollte man immer sagen, weil wieso sollte ich jetzt unbedingt immer aufpassen müssen, quasi, und das im Hinterkopf haben und mich nicht jetzt da feiern, also ich kann da nicht so unbeschwert feiern, weil da einfach jetzt da Leute was anderes beobsichtigen. Also ich finde, man müsste da auch auf beiden Seiten ansetzen und nicht jetzt nur auf dieser Seite schauen, aha, wie passt's, nicht? Muss ich jetzt da immer wie ein Haftelmacher aufpassen, wo ist mein Getränk und so weiter.
Ja.
Außerdem K.O.-Tropfen sind illegal, gell? Das muss man auch dazu sagen. Fällt unter den neuropsychoaktiven Substanzengesetz.
Wie kann man, gibt es ein Gefäß, das populär ist, wenn man das sieht, irgendwie in der Tasche verschwinden, ist es eine Pipette, ein Fläschchen oder wie?
Ja,
kann man
also
das erkennen?
K.O.-Tropfen können sowohl in Pulverform als auch in flüssiger Form verabreicht werden. Wenn es in einer flüssigen Form ist, ist es eher eine Pipette, weil das sind ja nur mehr Tropfen. Also es geht um 1 Milliliter bis 5 Milliliter. Nicht? Das kann, du kannst nichts reinschütten oder so, sondern das sind einfach so Tropfen. Nicht? Oder in Pulverform, nicht? Dann tust du es einfach so rein. Mhm. Also es ist, das Flascherl ist sicher sehr klein. Mhm. Das ist jetzt keine Bierflaschengröße.
Ja, wir kommen schon langsam zum Ende von unserem Gespräch. Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps zum Stichwort Safer Use vielleicht, was du am Ende noch den Menschen mitgeben möchtest, die zuhören?
Also es auf einer Basis, wenn man es aktiv nimmt, diese K.O.-Tropfen, ist genau dieses Reflecting drinnen, was ich vorher erwähnt habe. Beziehungsweise, wenn man weggeht, kann ich das ja genauso ummünzen. Ich muss erstens mal auf meine Freund schauen. Wenn ich vorhab, mich zu betrinken, dann sollen auch meine Freunde dabei sein. Alleinig ist es nicht gut. Hilfestellungen leisten, beziehungsweise zu wissen, was zu tun ist, wenn der Fall eintritt, dass ich merke, ah, okay, jetzt wird mir schlecht, jetzt wird mir schwindelig, jetzt möglicherweise verliere ich das Bewusstsein, dann wirklich die Rettungskette dann einleiten. Mhm. Also wirklich schauen, nicht allein, sondern mit Freunden das machen. Und auch bei Blind Dates, ganz was Wesentliches, nicht irgendwo, wo keine Leute sind, sondern immer an öffentlichen Plätzen und die vereinbaren, du, ich rufe die nach einer Stunde oder zwei Stunden wieder zurück. Und wenn nicht, dann ist das und das zu tun. Mhm. Planen.
Danke, Klaus, für das Gespräch.
Bitte sehr.